Also jetzt aus der Sicht des Betriebes ist der Bonus ein Durchlaufposten. Ja? Also für den Betrieb selber ist es egal. Dann zahlt er das halt nicht mehr aus, wenn er das Geld nicht kriegt dafür. Das tragen ausschließlich die Beschäftigten. Also für die ist das natürlich ein Problem.
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Werkspost. Am Mikrofon begrüßt euch Flora Platzer. Wir sprechen heute über den Pflegebonus. Das ist ein monatlicher bundesweiter Zuschuss für Beschäftigte im Pflege- und Sozialbereich, den die Salzburger Landesregierung jetzt abschaffen will. Zu Gast bei uns im Studio ist Christoph Eschbacher, Betriebsrat der Lebenshilfe Salzburg und Gewerkschafter der GPA Salzburg. Die Lebenshilfe unterstützt als Verein und gemeinnützige Gesellschaft Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Die Gewerkschaft GPA ist zuständig für Privatangestellte, Journalismus, Druck- und Papiergewerbe. Vielen Dank, Christoph, fürs Kommen zu uns ins Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Der Pflegebonus ist ja ein Gehaltsbestandteil für Beschäftigte im Pflege- und Sozialbereich. 2022 wurde der Bonus von der Bundesregierung eingeführt und dann bis 2028 gesichert. Bei Vollzeitarbeit beträgt er rund 2000 Euro brutto pro Jahr. Das Geld kommt vom Bund und jetzt plant allerdings die schwarz-blaue Landesregierung in Salzburg, den Bonus nicht mehr an die Beschäftigten auszuzahlen, sondern für das angespannte Landesbudget zu verwenden. Christoph, bevor wir jetzt darüber sprechen, welche Auswirkungen die Kürzung des Pflegebonus auf euch, auf euren Betrieb, die Lebenshilfe hat, vielleicht sprechen wir kurz einmal darüber, wie es zu dem Bonus gekommen ist. Warum ist der eingeführt und dann auch verlängert worden? Was war da so der Grundgedanke dahinter?
Also eingeführt worden ist er im Nachgang der Corona-Pandemie. Jetzt nicht das Gleiche wie diese ganzen Corona-Prämien, die es gegeben hat, steuerfrei, da mal 1000 oder sonst irgendwas im Pflegebereich, wo man halt unmittelbar den Kolleginnen und Kollegen im Pflegebereich was Gutes tun wollte. Im Zuge dieser Pandemie ist man draufgekommen, es hat da einiges sich getan im Pflege- und Betreuungsbereich in Richtung Kompetenzverschiebung. Also es ist viel mehr an Verantwortung zu übernehmen gewesen. Einerseits, andererseits war es so, dass die Aufgaben viel mehr geworden sind. Und das wollte man damit abgelten. Also die Idee war, und das mehr oder weniger deutlich steht das auch so im Gesetz, wie es eingeführt worden ist, eben diese Kompetenzerweiterung und die gestiegenen Belastungen und die vermehrten Aufgaben abzugelten. So ist es eingeführt worden. Ursprünglich ist es diskutiert worden. Einmal, da war die Bundespolitik recht voreilig als 15. Monatsgehalt. Das hat sich dann so nicht bewahrheitet, weil es einfach von der Höhe her nicht so dimensioniert war. Was auch noch war, ursprünglich war da ein reiner Fokus auf die Pflege. Also Pflege heißt die Berufsgruppen, die wirklich unmittelbar ganz klar im Berufsbild sind. Pflegeassistent, Pflegefachassistent, der gehobene Dienst. Und dann durch vielfach Interventionen von uns, von der Gewerkschaft, von Interessensvertretungen, ist dann auch der Betreuungsbereich dazugekommen. Also alles, was in den Sozialbetreuungsberufen hineinfällt, wo auch Pflegeleistungen de facto erbracht werden. Ob das jetzt Heimhilfe ist oder Sozialfachbetreuung, Altenarbeit, Behindertenarbeit, alles in dem Bereich ist dann dazugekommen.
Hat der Bonus die Erwartungen erfüllen können? Hat er die Situation in Pflege und Sozialbetreuung verbessern können?
Er hat dazu beigetragen. Also natürlich nicht ganz alleine. Es haben sich einige andere Sachen auch getan. In Salzburg gab es ja auch mehrere Runden von Pflegeplattformen und auch mit der Pflegeplattform 2 gab es dann ökonomische Verbesserungen und auch strukturelle, also zweiter Nachtdienst in Seniorenheimen und ähnliches, wobei da die Umsetzung natürlich noch nicht abgeschlossen ist in letzter Konsequenz. Aber natürlich, ja, es ist ein ganz ein wertvoller Beitrag gewesen und wir haben ja die Situation, dass der Pflege- und Sozialbereich in der Kombination vor allem auch im Vergleich zu anderen Branchen nach wie vor unterdurchschnittlich bezahlt wird. Wir haben eine extrem hohe Teilzeitquote, die sich aus vielen verschiedenen Gründen zusammensetzt. Lifestyle ist der geringste davon. Und da ist natürlich alles, was aufs Gehalt draufkommt, hilfreich.
Es gibt ja auch Kritik am Bonus, wie es halt auch bisher gestaltet worden ist. Es gibt Verbesserungsbedarf. Du hast jetzt schon angesprochen, ganz ursprünglich waren auch nicht alle Bereiche außerhalb der Pflege natürlich, die Sozialbetreuungsberufe nicht inkludiert. Vielleicht sprechen wir auch da noch kurz über die Kritik oder was verbesserungswürdig wäre am Bonus.
Sehr, sehr, sehr gerne. Also das war in unseren ursprünglichen Forderungen dabei, dass dieser Bonus ausgeschüttet wird an alle, die wirklich die gleiche Arbeit machen. Wir haben ein bisschen die skurrile Situation, dass wir einerseits im Bereich der Betreuung von Menschen mit Behinderung, wir haben da die Situation, dass im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz das Ausbildungsmodul Unterstützung bei der Basisversorgung ausreichend ist. Das ist Teil einer Ausbildung, nämlich der Heimhilfeausbildung, aber um es leichter zu machen, auch um es billiger zu machen natürlich, ist es so, dass dieses Ausbildungsmodul genügt für die Tätigkeit. Nur das Ausbildungsmodul umfasst dann eben keine abgeschlossene Ausbildung, und der Pflege- und Betreuungsbonus zielt aber nur auf abgeschlossene Ausbildungen hin. Das heißt, wir haben die Situation, dass wir Kolleginnen und Kollegen in Einrichtungen haben, die faktisch die gleiche Arbeit tun, zu 98, 97, 99% ihres Arbeitsalltags. Aber die einen kriegen den Pflege- und Betreuungsbonus und die anderen nicht. Das ist eigentlich eher die Stoßrichtung, in die es gehen sollte, ausweiten und gerechter gestalten und nicht abschaffen.
Ja, laut dem Soziallandesrat Wolfgang Fürwiger von der FPÖ war der Bonus, wie wir jetzt auch schon gehört haben, es ist in der Corona-Zeit angefangen worden, aber laut ihm war es eben ein Bonus, der als Ausgleich für erhöhte Anforderungen an Beschäftigte während der Corona-Pandemie ausgezahlt worden ist. Laut ihm seien diese Anforderungen jetzt vorbei. Der Pflegebonus wird immer wieder als Corona-Bonus angesprochen, auch wie du schon gesagt hast, als 15. Gehalt. Die Gewerkschaften widersprechen aber dem. Vielleicht erklären wir noch einmal, warum sind das irreführende Bezeichnungen?
Also irreführende Bezeichnungen ist sehr charmant. Ich würde es eigentlich nach Wochen des Kranz als offene Lügen bezeichnen. Das soll der Manipulation dienen. Also ich kann es mir nicht anders erklären. Ich glaube nicht, dass diejenigen, die den Landesrat beraten oder auch die Landesregierung beraten, das nicht wissen. Also das ist einfach die Idee, das zu verknüpfen mit Corona. Corona ist vorbei, hat auch natürlich gerade wahrscheinlich im Wählerklientel der FPÖ nicht die beste Reputation. In vielen Bereichen durchaus nachvollziehbar. Und jetzt wird der Versuch halt gemacht, das damit quasi auf den Misthaufen der Geschichte zu schieben. Das ist nur dummerweise faktisch falsch. Also man kann das nachlesen in den Materialien zum Gesetzwerdungsprozess, damals vom EEZG. Man kann es nachlesen in Interviews, man kann die beteiligten Akteure fragen. Alle diese Dinge haben wir natürlich gemacht und das war immer gedacht als dauernde Entgelterhöhung, um eben diese Bereiche abzudecken, mehr Kompetenzen, mehr Verantwortung, mehr Aufgaben. So war es gedacht. Es ist auch diskutiert worden bei der Einführung, dann, wo das dann in den Pflegefonds gewandert ist, 2024, ob man dort eine Zweckbindung machen soll. Die Länder haben dann gemeint, das brauchen wir nicht, weil wir haben uns ja da eh verpflichtet, das weiterzuführen.
Und jetzt sehen wir, dass es eben nicht bei allen Ländern gleich ist.
Es ist momentan nur das Bundesland Salzburg und unsere große, große Befürchtung ist natürlich, wenn Salzburg damit durchkommt, gibt es einige andere Länder, die ich persönlich im Verdacht habe, dass sie das sehr, sehr, sehr genau anschauen werden, ob sie das dann nicht auch machen können. Ich meine, in Wirklichkeit, wir reden von relativ geringen Beträgen, das ist jetzt nicht die Welt. Ja. Man wird auch kein Budget damit sanieren.
Apropos Budget, im Budgetlandtag am 26. November, dem Erscheinungstag dieser Sendung, oder auch am Tag darauf, will die Landesregierung das neue Budget beschließen. Damit ist dann auch das Abschaffen des Bonus beschlossene Sache. Christoph, wie ist denn bei euch generell die Stimmung im Betrieb gewesen, wie man das erfahren hat, der Bonus wird abgeschafft. Wie geht's euch mit dem Ganzen?
Naja, wie geht's uns? Schlechter. Also wie wir das erfahren haben, zuerst einmal ist es ein bisschen gedauert, bis es dann wirklich in alle Bereiche durchgesickert ist. Ich habe den für meinen emotionalen Haushalt Fehler gemacht, mir diese Pressekonferenz des Landes anzuschauen, wie das verkündet worden ist. Ich habe es am Anfang nicht ganz verstanden, eben weil sie diese manipulativen Techniken verwendet haben mit Corona-Prämie, und dann diese Bemerkung, dass der Bund das jetzt nicht mehr finanziere oder nur anfangs finanziert habe, was ja mitbedeutet, dass es nicht mehr tut. Und habe überhaupt nicht gewusst, was sie meinen, weil das einfach so überhaupt nicht gepasst hat zum Pflege- und Betreuungsbonus. Und wie wir dann draufgekommen sind, habe ich mal angefangen zu rechnen, was das bedeutet. Das bedeutet bei uns für doch mehr als 400 Kolleginnen und Kollegen einen Gehaltsverlust von 2,9 bis 4,5% vom bestehenden Gehalt. Das ist einmal nicht wenig. Die Empörung war natürlich groß, ja, Sprachlosigkeit, Entsetzen. Die Leute haben sich wirklich gefrotzelt gefühlt. Und dazu kommt noch das eine, dass es eben nicht so war, dass man vorher mit den Trägern oder auch mit uns, ich meine, mit uns redet ja eh keiner, wenn es nicht müssen, aber zumindest nicht mit den Trägern, Kontakt aufgenommen hat und irgendwie gefragt, was bedeutet das, wie ist da die Auswirkungen kann das haben, wie kann man das vielleicht anders lösen, sondern einfach von oben herab. Das ist auch ein Stil der Politik, den ich nicht mehr tragbar finde.
Wie kann man denn jetzt auch im Betrieb weitermachen? Geht es sich aus ohne den Bonus? Funktioniert das?
Also jetzt aus der Sicht des Betriebes ist der Bonus ein Durchlaufposten. Ja? Also für den Betrieb selber ist es egal. Dann zahlt er das halt nicht mehr aus, wenn er das Geld nicht kriegt dafür. Das tragen ausschließlich die Beschäftigten. Also für die ist das natürlich ein Problem. In grenznahen Bereichen ist es durchaus so, dass sich manche überlegen werden zu wechseln dorthin. Also wir sehen das in Seniorenheimen, wird das diskutiert, wo sie den Bonus kriegen. Das ist eine Option. Und natürlich, wenn unser Gehalt absinkt im Vergleich zu anderen Branchen, ist das auf Dauer nicht gut für Nachbesetzungen. Also wir hatten Phasen in den letzten Jahren, da waren weit über 60 Stellen offen. Das heißt natürlich vor allem für die Kolleginnen und Kollegen, die dann im Betrieb verbleiben, sie müssen mehr arbeiten, sie müssen öfter einspringen. Die Arbeit wird sich verdichten, das heißt mehr Klienten, Klientinnen pro Person. Individuelle Betreuungsleistungen werden zurückgehen, die Betreuungsqualität muss zwangsläufig sinken. aber ausschließlich jetzt auf der Ebene der Beschäftigten, also der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für den Betrieb selber hat es noch keine Auswirkungen, außer dass natürlich Personalsuche und Personalhalten teurer wird und aufwendiger wird.
Vielleicht sollten wir auch noch mit der Bezeichnung aufräumen oder die aufklären. Die Landesregierung sagt immer wieder, sie sparen sich etwas dadurch, Gemeinden sparen sich etwas dadurch, dass der Bonus nicht mehr ausgezahlt werden muss. Was ist an dem dran, dass das immer wieder gesagt wird?
Ja, man kann alles so drehen, wie man will. Ja. Das Geld ist verfügbar, es liegt im Bundespflegefonds, die Landesregierung holt sich das Geld ab. Auf der Ebene spart sich niemand etwas. Dann nimmt die Landesregierung das Geld, das eigentlich für etwas anderes gedacht worden ist. Übrigens das gleiche Muster, das wir bei den Community Nurses gesehen haben davor, das ist genau nach dem gleichen Muster, läuft das jetzt ab. Nimmt das Geld und gibt es nicht für den vorgesehenen Zweck weiter. Einsparung? Nein. Ja. Also ich nenne es immer eine Sonderabgabe der Pflegekräfte zur Sanierung des Salzburger Landesbudgets. Mehr ist es nicht. Also es kommt mehr Geld in die Kassen. Auch im Gegensatz zu dem, was immer gesagt wird, sie wollen nicht einnahmenseitig erhöhen, natürlich ist es eine Einnahme, ja? Weil sie etwas, was für was anders vorgesehen worden ist, sich einfach einbehalten.
Der Pflegebonus wurde ja 2022 als sogenannter Entgelterhöhungszweckzuschuss in einem eigenen Gesetz eingeführt und mittlerweile steht er im Pflegefondsgesetz des Bundes. Warum ist denn das überhaupt möglich, dass sich die Landesregierung, die Salzburger Landesregierung als einzige in Österreich das Geld behält und nicht weiter an Beschäftigte auszahlt? Wieso ist das gesetzlich möglich?
Für die Mittel aus dem Pflegefonds gibt es eine Reihe von Verwendungszwecken, die sind auch im Gesetz angeführt. Dummerweise ist es nicht so präzise, was wofür, und das ist eine sehr große und sehr schwammige Bandbreite. Ich vermute mal, dass die Landesregierung das juristisch prüfen hat lassen. Es mag juristisch korrekt sein, mit politischem Anstand hat es relativ wenig zu tun. Und wenn man sich anschaut, das Pflegefondsgesetz, dann sieht man auch, dass es relativ am Anfang, wie hoch dieser Pflegefonds dotiert ist. Und da ist natürlich 2024 bis 2028 sind da riesige Sprünge drin und die sind begründet eben unter anderem durch den Pflege- und Betreuungsbonus. Also das ist relativ evident, worum es da eigentlich gegangen ist. Aber das war eine Lücke und es ist verabsäumt worden, eine klare und eindeutige Zweckbindung zu machen. Soweit ich weiß, aber das ist Hörensagen, wollte das damals das Ministerium. Aber da war keine große Begeisterung bei den Ländern.
Und das wäre sozusagen die einzige Möglichkeit, das aufzuhalten, wenn der Bund einspringen würde und das Gesetz ändern würde?
Ach, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Natürlich kann jetzt morgen so sein, dass die Landesregierung zusammentritt und sagt, da haben uns vergaloppiert, tut uns leid, wir haben die Folgen nicht richtig eingeschätzt. Sorry, werden wir nicht mehr machen. Und klar, wir setzen uns mit den Leuten an den Tisch und ziehen das zurück. Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Also ich merke eher, im Gegenteil, eine gewisse Aggressivität gegenüber denjenigen, die sich zu Recht beschweren. Die Frau Landeshauptfrau hat auch beklagt in der letzten Ausschusssitzung die hohe Emotionalität. Finde ich toll und spannend. Meine Emotionalität ist auch sehr hoch. Ich glaube, meine Emotionen haben da mehr Berechtigung in dem Fall. Ich schätze es persönlich so ein, dass wirklich eine der wenigen Möglichkeiten, die wir haben, da ist, österreichweit Druck aufzubauen. Erstens im Sinn von einer Zweckwidmung, weil der Bund hat sich ja was gedacht dabei. Das ist jetzt durchaus kein Ruhmesblatt des Föderalismus, diese Gelder umzulenken. Und zum Zweiten ist es so, dass da ja auch direkt die Entwicklung unseres Kollektivvertrags zusammenhängt, weil es gibt einen Zusatzkollektivvertrag, der diesen Pflege- und Betreuungsbonus regelt. Unser Kollektivvertrag gilt für ganz Österreich mit Ausnahme von Vorarlberg, weil die haben einen eigenen Landes-KV. Und wenn das fällt, dann ist natürlich die Frage, ob es überhaupt möglich ist, für den Arbeitgeberverband einen bundesweiten Kollektivvertrag abzuschließen. Aber wie gesagt, wenn die Landesregierung Salzburg dabei durchkommt, sehe ich die Tore weit geöffnet dafür, dass es in anderen Bundesländern ebenfalls zu diesen Einsparungen und Kürzungen, Gehaltskürzungen sind sie eigentlich, kommen wird. Also die Perspektive ist natürlich, den politischen Preis für diese Maßnahme so in die Höhe zu treiben, dass sich für die paar Millionen das nicht lohnt.
Für alle neu zugeschalteten Hörerinnen und Hörer, ihr hört die Werkspost heute mit Flora Platzer. Wir sprechen über den Pflegebonus für Beschäftigte im Pflege- und Sozialbereich. Diesen Bonus will die Salzburger Landesregierung abschaffen. Zu Gast ist Christoph Eschbacher, Betriebsrat der Lebenshilfe Salzburg und Gewerkschafter der GPA Salzburg. Wir haben jetzt gerade schon über den Kollektivvertrag für private Gesundheits- und Sozialeinrichtungen gesprochen. Den Bonus bekommen ja sowohl Beschäftigte in öffentlichen Einrichtungen wie den Salzburger Landeskliniken als auch in privaten Einrichtungen wie zum Beispiel bei der Lebenshilfe. Die Verhandlungen für den Kollektivvertrag, hast du jetzt auch schon gesagt, sind noch nicht abgeschlossen im privaten Sozial- und Gesundheitsbereich. Was ist denn der derzeitige Stand der Verhandlungen?
Dass die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, das ist der klassische Euphemismus. Also wir haben die Verhandlungen abgebrochen bei der letzten Verhandlungsrunde, weil die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ein durchaus amüsantes, aber nicht ernstzunehmendes Angebot unterbreitet haben. Und der Zusatz-KV zum Pflege- und Betreuungsbonus, von dem reden wir noch gar nicht. Also so weit sind wir noch gar nicht. Wir haben natürlich da das Problem in unserem Bereich, worum geht's? Gesundheit, Soziales, Betreuungsleistungen, Kind- und Jugendhilfe, alle diese Bereiche fallen in diesen relativ großen Flächen-KV hinein. Und da ist es so, dass die Finanzierung in der Regel von der öffentlichen Hand erfolgt, entweder Bund, Länder, seltenst Gemeinden. Aber natürlich sind unsere Arbeitgeber dringend darauf angewiesen, dass sie die entsprechende Finanzierung zur Verfügung gestellt bekommen. Und da ist es natürlich so, dass sowohl die Arbeitgeberinnen massiv unter Druck sind und die reichen diesen Druck freundlich lächelnd an uns weiter und sehen sich gerade nicht in der Lage, irgendwelche substanziellen Angebote da zu machen. Für uns heißt das natürlich eine Zwei- bis Dreifachbelastung, da kommen drei Dinge zusammen. Wir haben einerseits den Kollektivvertrag, wo wir gerade darum kämpfen, dass wir zumindest die Inflation abgegolten bekommen, was ja etwas ist, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schon ein Jahr im Voraus finanziert haben. Der Kollektivvertrag wirkt ja immer quasi nachholend ein Jahr. Dann haben wir die Tatsache, dass mehr als die Hälfte unserer Kolleginnen und Kollegen in der Betreuung den Pflege- und Betreuungsbonus verlieren werden. Und dann kommt noch dazu die vom Land angekündigten Kürzungen und Deckel, die sie einziehen wollen bei den Valorisierungen der Personalkosten. Das ist in Summe relativ viel, was da gerade gleichzeitig auf uns hereinbricht. Und das ist von der Stimmung her nicht gut. Also viele Kolleginnen und Kollegen sind definitiv am Überlegen, wie lange sie sich das dann noch antun wollen.
Wenn wir nochmal kurz über den Kollektivvertrag für private Sozial- und Gesundheitsunternehmen sprechen, wenn jetzt wirklich der Bonus in Salzburg fällt und der Bonus dann auch vielleicht nicht mehr im Kollektivvertrag steht, was bedeutet das dann für die Beschäftigten? Ist der Bonus dann für sie ganz weg? Wie muss man dann damit umgehen?
Naja, der Kollektivvertrag begründet den Rechtsanspruch der einzelnen Mitarbeiter. Und wie wir gesehen haben, ist es leider so, dass die Zweckbindung nicht ganz so klar ist. Also es kann durchaus sein, dass es in einzelnen Ländern gewährt wird, für manche Branchen gewährt wird, wie auch immer. Also der Mitarbeiter selber hat dann kein Rechtsmittel mehr in der Hand, das irgendwo einzuklagen. Und das wird natürlich die Position immens schwächen. Und alles, was da in irgendeiner Art und Weise diesen Pflege- und Betreuungsbonus verbindlicher gestaltet, schützt ihn, wie wir gerade eben live erleben. Und alles, was schwammig ist, alles, was eine Kann-Bestimmung ist und keine Muss-Bestimmung, schwächt ihn. Und wenn das so durchgeht, ich glaube, dass wir in allerspätestens 3 Jahren diesen Pflege- und Betreuungsbonus nur mehr aus dem Archiv kennen.
Gibt es schon Aussichten, wann es erste Einigungen gibt, auch bei diesem Kollektivvertrag?
Nein, nicht wirklich. Also normalerweise läuft das so, dass man gemeinsam mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern eine Serie von Terminen vereinbart, Forderungsübergabe, dann 2, 3, vielleicht 4 offizielle Verhandlungstermine. Dazwischen gibt es in kleiner Runde immer von den jeweiligen kleinen Teams, heißt das bei uns, Abstimmungen und Kontakte, um ein bisschen auszuloten, auch was möglich ist. Und wir haben jetzt eigentlich schon alle Termine verbraucht. Ein Termin steht noch an, das ist der 27. November. Das ist die letzte terminisierte Verhandlungsrunde. Ich meine, man kann ja nichts ausschließen heutzutage in der Politik, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir da am 27. zu einem Ergebnis kommen werden. Also vor allem, wir wissen ja, dass die Budgets der Länder relativ spät dieses Jahr beschlossen werden, eben wegen dem Spardruck, der offenbar da ist. Und das heißt, die Botschaften, die die Länder an unsere Gegenüber, also die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber senden können, sind nicht so, dass die was abschließen werden können. Und wir werden natürlich auch nichts abschließen, was völlig jenseits von Gut und Böse ist. Also es wäre illusorisch und naiv, so zu tun, als ob die wirtschaftliche Entwicklung jetzt nicht in unserem Bereich auch irgendeine Rolle spielen würde. Aber das darf nicht überproportional sein. Also das kann es definitiv nicht sein, dass unser Bereich dann, dass jetzt die private Kinderbetreuung ist oder bis hin zur Palliativbegleitung, dass wir dann überproportional die Lasten tragen für eine Situation, die wir ganz sicher nicht verschuldet haben.
19 Millionen Euro bekommt ja die Salzburger Landesregierung durch das Kürzen des Pflegebonus. Wie wir auch schon gehört haben, bei dem bleibt sie nicht. Auch die Tarife, die Sozialeinrichtungen für Leistungen und Personal verrechnen dürfen, werden im nächsten Jahr nicht an die Inflation angepasst. Vielleicht sprechen wir da auch nochmal ganz kurz drüber, wie wirkt sich diese Maßnahme konkret auf euch aus?
Naja, da wird es dann spannender. Ja. Also dann sind wir mittlerweile schon noch nicht mehr nur auf der Ebene des Personals, sondern auch des Betriebs. Warum? Zum einen, das hängt wiederum eng mit dem Kollektivvertrag zusammen. Ja. Was wir im Kollektivvertrag abschließen, ist das, was die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verpflichtet sind zu zahlen. Das ist geltendes Recht. Wenn diese Finanzierung nicht sichergestellt ist, gibt es eigentlich nur sehr, sehr wenig Möglichkeiten, das in irgendeiner Art und Weise zu erwirtschaften in unserem Bereich. Also wir können nicht die Produktion steigern, wir können nicht, was weiß ich, irgendeine Produktion ins Ausland verlagern. Nichts davon ist uns möglich. Wir können ausschließlich mit Arbeitsverdichtung arbeiten. möglicherweise mit der Schließung von Einrichtungen, die halt in der internen Kostenrechnung nicht annähernd genug Deckungsbeiträge abliefern über die Tagsätze, individuelle Begleitungen oder Begleitung von Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten, die man halt personell jetzt relativ gut stützen, das müsste halt dann alles zurückgefahren werden. Und dann fängt es dann an, in den Auswirkungen natürlich für die betroffenen Menschen selber, aber auch für deren Angehörige, weil alles, was wir nicht leisten können, es wird zweifelsohne, genauso wie im Seniorenbereich, in die Familien zurückwandern. Und das braucht man jetzt auch nicht irgendwie großartig schönreden. Das wird etwas sein, was hauptsächlich Frauen machen werden. Ich würde es mir anders wünschen, aber es ist so. Bei uns arbeiten auch überwiegend oder zu einem hohen Prozentanteil, 70%, je nach Branche ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Frauen. Das heißt, das ist jetzt nicht nur ein Kürzungsprogramm, das ist eigentlich auch ein frauenfeindliches Programm. Und die Dimension geht mir eigentlich auch ein bisschen unter in der Diskussion. Konkret. Wenn jetzt die Landesregierung sagt, sie wollen nächstes Jahr die Personalkosten nur mit 1,65% valorisieren, dann bedeutet das für unsere Kollektivvertragsverhandlungen drei Szenarien. Szenario 1 ist, wir sagen, wir schließen ab mit einer Valorisierung unter diesen 1,65%. Das heißt, wir haben dann einfach einen Reallohnverlust, wir haben einen Kaufkraftverlust und zwar einen ganz erheblichen von knapp 2% ungefähr, wenn wir beim Angebot der Arbeitgeber bleiben. Szenario 2 ist, wir schließen ab über der Valorisierung des Landes, aber unter der Inflationsquote der wahrscheinlichen. Das heißt, das ist ein Spielraum von 1,65 bis 3,2%. Ja. Dann haben wir einerseits Kaufkraftverlust, aber zusätzlich haben wir dann noch Arbeitsverdichtung und weniger Personal und größere Gruppen und weniger Leistungsangebote. Und wenn wir das Ganze so machen, dass wir bei der Inflation abschließen, dann haben wir zwar keinen Kaufkraftverlust, aber auch nichts gewonnen, bloß keinen Kaufkraftverlust. Und gleichzeitig hat der Betrieb ein erhebliches Finanzierungsproblem, das spätestens 2028, 27, je nach Betrieb, wie die aufgestellt sind, manche schon 26, das dann zu erheblichen bilanziellen Problemen führen wird. Das ist die Situation. Und natürlich haben wir auch die Problematik dabei, da spreche ich jetzt ausnahmsweise für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Wir haben da das Problem, Planungssicherheit ist in unserem Bereich zentral. Wir bauen Strukturen auf, wir stellen Personal ein, wir schulen Personal, schaffen Einrichtungen, Räume, was auch immer. Und wenn man nicht sicher sein kann, dass der Vertragspartner, in dem Fall das Land, halbwegs pakttreu ist und zumindest nicht ohne angemessene Vorlaufzeit der Änderungen einseitig vornimmt, Gesetze ändert, um sich der eigenen gesetzlichen Verpflichtung zu entziehen, dann ist das natürlich für eine Zusammenarbeit völlig absurd. Und vielleicht, und das möchte ich ja auch noch betonen, wir machen ja die Dinge, die wir tun, nicht, weil es lustig ist, sondern wir übernehmen öffentliche Aufgaben, die, wenn wir sie nicht übernehmen müssen, das Land übernehmen muss. Und das ist deswegen alles in ausgegliederten Einrichtungen. Und auch das ist jetzt relativ nachvollziehbar, es ist billiger fürs Land. Und dann fängt es ein bisschen an, ungut zu werden und dann steigt mein Ärgerpegel ziemlich, weil in dieser Gesamtzusammenschau was ausgliedern, um es billiger zu haben, dann trotzdem hineinregieren wollen, trotzdem hineinbestimmen wollen, dann immer noch weiter auspressen, aber gleichzeitig immer höhere Anforderungen an die Qualität stellen und Notaufnahmen und wir brauchen aber ganz dringend was, aber ihr müsst dazu schaffen. Es geht alles zulasten des Personals. Und dazu kommt noch die simple Tatsache, wenn das Land unsere Kollektivverträge in Frage stellt und das so restriktiv handelt, dann schafft das Land damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zweiter Klasse, die einfach ihre arbeitsverfassungsrechtlich geschützten Rechte, sprich Kollektivvertragsverhandlungen autonom führen zu können, beschneidet. Und das ist auch noch eine Dimension, die ähnlich wie die frauenpolitische da ein bisschen zu kurz kommt. Was heißt das dann natürlich auch arbeitspolitisch und gesamtgesellschaftlich?
Auf Bundesebene gibt es allerdings auch leichte Verbesserungen im nächsten Jahr im Pflege- und Sozialbereich. Die Bundesregierung hat beschlossen, dass Pflege- und Sozialberufe mit Jahresbeginn als Schwerarbeit anerkannt werden. Bislang war das ja nur in Einzelfällen möglich. Beschäftigte können so früh in Pension gehen, wenn sie gewisse Vorgaben erfüllen, etwa mindestens 45 Versicherungsjahre und ein Alter von mindestens 60 Jahren. Der österreichische Gewerkschaftsbund kritisiert aber, dass noch nicht alle Berufe in der Pflege und Betreuung von der Schwerarbeitpension umfasst sind. Wie trifft denn euch das auch in der Lebenshilfe?
Also wir sind zwar theoretisch drin, beziehungsweise Schwerarbeiterpension vielleicht, das muss man dazu sagen. Es gibt zwar Richtlinien und es gibt einen Rahmen, aber letztlich ist es immer eine Einzelfallprüfung. Ja. Was hat die konkrete Person in den letzten Jahren, wie gearbeitet, wie viele Stunden da und welche Menschen sind betreut worden, Nachtdienste und so weiter. Also es läuft immer auf eine Einzelfallprüfung hinaus. Bei uns wären die allermeisten Berufsgruppen wahrscheinlich in der Theorie drin, in der Praxis ist es aber schwierig, weil das ist, glaube ich, nicht rasend bis zum Ende gedacht worden. Wir haben ja die 45 Beitragsjahre, in einem Berufsfeld, zumindest in der Pflege, wo man erst mit 18, 19 überhaupt da arbeiten darf. Ja, man kann natürlich sagen, man rechnet die Ausbildung hinein, wie das dann ausgestaltet wird. Aber ich bezweifle, dass die Ausbildung für die Beitragsjahre zur Pension angerechnet werden. Für uns ist das potenziell ein Vorteil, weil wir relativ viele Quereinsteiger haben, die vorher Lehre gemacht haben und dann erst später einsteigen in das Berufsfeld. Das wird in der klassischen Pflege, so Krankenhaus, Seniorenheim, vielleicht auch sein, aber nicht in der Masse. In Summe ist das halt noch nicht großartig fertig. Ja. Also die Idee zu sagen, dass man früh in die Pension gehen kann, ist nett, aber in die Umsetzung, ich bin nicht glücklich damit. Also ich habe auch von vielen Kolleginnen und Kollegen gehört, dass nicht in unserem Bereich, aber im Krankenhausbereich arbeiten, die halt wirklich diese klassische Ausbildung gemacht haben und dann halt erst mit Matura oder irgendwie dann eingestiegen sind in die Ausbildung, die fühlen sich dann doch eher gefrotzelt, weil du einfach nicht auf die Jahre kommst. Also das geht sich einfach rechnerisch nur super certain aus. Aber die Botschaft ist angekommen, man bemüht sich.
Zumindest auf Bundesseite.
Ja, ein bisschen. Man merkt auch daran natürlich die Komplexität, die das Ganze fördert hat, weil es so viele unterschiedliche Berufe, Berufszugänge, Tätigkeiten gibt und dann noch den Föderalismus dazu, der ist da auch überhaupt nicht hilfreich. Und da irgendwie was halbwegs Einheitliches auf die Füße zu stellen, das ist extrem schwierig.
Die Arbeiterkammer und der Österreichische Gewerkschaftsbund haben ja außerdem eine Petition ins Leben gerufen unter dem Namen Stopp den Pflegeraub. Den Link dazu findet man in der Infobox zu dieser Werkspost. Wie viele Personen haben die denn schon unterstützt, diese Petition?
Keine Ahnung, ob ich mit der Zahl rausgehen darf, aber deutlich über 50.000. Zum jetzigen Zeitpunkt, wir gehen davon aus, dass es noch deutlich mehr werden wird.
Darüber hinaus jetzt über diese Petition, wie schaut es denn in Sachen Protest aus, auch wenn dann der Bonus nächstes Jahr dann die Abschaffung beschlossen ist? Was sind denn da für Maßnahmen bei euch geplant?
Gute Frage. Also momentan sind wir noch bei den Klassikern, Demonstrationen, Petitionen, Medienarbeit, auch Information der Kolleginnen und Kollegen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auch ganz viel nach innen informieren muss, dass halt alle wirklich wissen, worum es geht und auch die Chance haben, sich dazu äußern. Ja, wir werden einfach lästig und laut sein. Also ich habe angekündigt, ein stiller Advent wird es nicht spüren. Das wird es dann einfach auch über die Weihnachtszeit nicht spüren und das wird es auch im nächsten Jahr nicht spüren. Also wir werden beharrlich die Landesregierung daran erinnern, was sie getan hat. Wir werden weiterhin versuchen, den Druck dann nicht rauszulassen. Wie auch immer das ausschauen wird, man kann durchaus auch auf Landesebene Anträge formulieren oder Petitionen an den Landtag richten, nach der hinaus, also das kann man einfach weiterführen. Was wir uns fest vorgenommen haben, oder das ist auch fast eins meiner Lieblingsprojekte in dem Zusammenhang, wir werden diese ganzen Dinge sammeln, auf dass sie nicht vor der nächsten Landtagswahl verloren gehen und vergessen werden. Also das ist ja eigentlich immer das Kalkül. Auch das habe ich mir fest vorgenommen, das wird dieses Mal nicht passieren.
Ja, wir sind schon am Ende der Sendung angelangt. Christoph, gibt es von deiner Seite noch was zu ergänzen?
Zum einen, wir haben relativ viel Unterstützung aus der Bevölkerung erhalten in den letzten Wochen. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, ob das jetzt Besitzer von Liegenschaften sind, die uns erlaubt haben, Transparente aufzuhängen. Leute, die Petitionen unterschrieben haben, die solidarisch bei Demonstrationen waren, viele. Das ist etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist und was wir auch sehr, sehr schätzen. Und dafür möchte ich mich herzlich bedanken und natürlich aufrufen, im gleichen Atemzug das auch weiterhin zu tun.
Wir haben heute über den Pflegebonus für Beschäftigte im Pflege- und Sozialbereich gesprochen. Diesen Bonus will die Salzburger Landesregierung abschaffen. Zu Gast war Christoph Eschbacher, Betriebsrat der Lebenshilfe Salzburg und Gewerkschafter der GPA Salzburg. Vielen Dank fürs Kommen zu uns ins Studio.
Danke, sehr gerne.
Welche Auswirkungen der Sparkurs der Landesregierung auch auf die Betreuung von Kindern und Jugendlichen gerade in Krisenzeiten hat, darüber hat Lukas Oberauer in einer vergangenen Werkspost-Ausgabe berichtet. Diese Ausgabe findet man unter werkspost.radiofabrik.at. In der nächsten Werkspost befasst sich Stefanie Ruhepp mit Skifahren in Zeiten des Klimawandels. Bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darf ich mich fürs Dranbleiben bedanken. Am Mikrofon verabschiedet sich Flora Platzer. Bis zur nächsten Ausgabe der Werkspost.
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen. Als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at.